willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Nature's Best. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen näher mit dem Thema der Warmblüter und insbesondere der Warmblüterzucht. In Deutschland gibt es ungefähr 2300 Hengste und 52.000 Stuten, die für die Zucht der deutschen Warmblüter in Frage kämen. Zu Besuch habe ich heute Daniela Grae. Sie züchtet hobbymäßig Warmblüter. Hallo Daniela, möchtest du dich einmal näher vorstellen, dass die Zuhörer ein bisschen mehr über dich erfahren?
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich züchte Warmblüter ungefähr mit 5 bis 8 Stuten im Jahr, vor allem Westfalen, aber auch Oldenburger und Hannoveraner. Dabei sind Dressur- und Springfohlen. Die Fohlen werden hauptsächlich schon über die Fohlenauktionen verkauft, aber ein Teil behalte ich auch, ziehe die auf und setze sie später als Reitpferd oder wieder in der Zucht ein.
Ja, das ist ja echt interessant. Du hast jetzt schon ein paar verschiedene Rassen, die bei dir in der Zucht vorkommen, genannt. Um vielleicht einmal so ein bisschen den Begriff Warmblüter näher zu differenzieren. Also Warmblüter versteht man ja auch oft als deutsches Reitpferd in Deutschland. Dazu zählen Rassen wie die Trakehner, die Holsteiner, Oldenburger, Hannoveraner, Westfalen, aber auch nicht ganz so bekannte Rassen wie das hessische Warmblut, das rheinische Warmblut, die Württemberger und das bayerische Warmblut. Möchtest du uns einmal ein bisschen sagen, was für dich so die Kennzeichen dieser Rassen sind?
Ja, gerne. Also die Warmblüter allgemein sind ja eher großlinige Pferde mit einem schönen Kopf, aufgesetztem Hals und einer gut gelagerten Schulter. Man möchte, dass sie eine gut bemuskelte und schräge Kuppe haben, dabei korrekt auf den Füßen stehen, ein gutes Fundament haben, harte Hufe und vom Stockmaß her so um die 1,60 bis 1,70 sind. Und natürlich möchten wir auch vom Interieur gute Werte haben. Also die sollen ausgeglichen sein, nervenstark, aber auch ausdauernd und später von der Rittigkeit so gut, dass sie vielseitig einsetzbar sind.
Ja, würdest du sagen, der Schwerpunkt liegt jetzt irgendwie zum Beispiel in der Dressur durch die hohe Rittigkeit oder eher im Springen? Oder sagst du, es ist eigentlich möglich, die Warmblüter in allen Bereichen, auch zum Beispiel im Kutschsport, einzusetzen?
Also klar gibt es da Spezifikationen, also es gibt ja Linien, die eher Richtung Springen gezogen sind und andere Richtung Dressur. Grundsätzlich ist es aber nicht verkehrt, wenn auch ein Springpferd mal eine Dressur gehen kann, vielleicht nicht in einem hohen Bereich, also nicht unbedingt eine S-Dressur, aber eine A- oder L-Dressur sollte auch mit einem Springpferd möglich sein. Und genauso ist es andersrum, ein Dressurpferd kann auch mal einen Sprung machen oder vielleicht auch bis in den A- oder L-Bereich eingesetzt werden. Das sollte grundsätzlich möglich sein, wobei wir immer mehr Richtung Spezialisierung gehen, dass wirklich die Pferde speziell für eine Disziplin gezogen werden und wir das schon bei der Fohlenselektion merken.
Ja, ihr merkt also, bei den Warmblütern gibt es wirklich viele verschiedene Einsatzgebiete, wo man diese Pferde ganz gut nutzen kann. Allerdings auch wirklich Spezifikationen, dass es einfach Pferde gibt, die für eine Sparte besser geeignet sind und das Ganze auch schon im Zuchtziel verankert ist. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die sich viele stellen. Ich habe eine Warmblutstute zu Hause und ich meine, wer kennt es nicht? Man sieht die Fohlen auf der Wiese springen und denkt sich, ach, so ein Fohlen wäre doch was Schönes. Wie ist das denn, wenn ich jetzt eine Stute zu Hause habe? Was muss ich bedenken? Was für Grundvoraussetzungen gibt es, dass ich mit dieser Stute jetzt einen Fohlen züchten könnte?
Ja, grundsätzlich sollte die Stute von der Gesundheit her für die Zucht geeignet sein. Das klärt man am besten einmal mit seinem Tierarzt ab, dass der vor allem eine gynäkologische Untersuchung macht, ob da soweit alles in Ordnung ist. Und dann sollte die Stute halt vom Fundament auch möglichst korrekt sein, weil das häufig was ist, was später vererbt wird. Außerdem sollte sie frei von sonstigen Krankheiten sein, die an das Fohlen weitergegeben werden können. Und dann ist es so, dass die Stute, wenn man ein volles Papier haben möchte, in einem Zuchtbuch eingetragen werden sollte. Das macht man halt über einen Zuchtverband. Da kann man sich aussuchen, in welchem man da eintreten möchte, beziehungsweise orientiert man sich da so ein bisschen dran, wo wurde die Stute schon eingetragen oder als Fohlen halt registriert. Dann würde ich mit dem Verband halt Kontakt aufnehmen und die Stute dort eintragen lassen, dass ich einen sogenannten Deckschein bekomme. Und diesen Deckschein brauche ich dann später für den Hengsthalter, da der mit dem Deckschein halt bei dem Verband wiederum die Bedeckung melden kann, damit mein Fohlen später auch ein vollständiges Papier bekommt.
Ja, ihr seht also, es ist nicht einfach rein, ich habe eine Stute, lasse sie bedecken und habe einen Fohlen, sondern es ist doch auch noch einiges wirklich an Vorinformationen und an Papierkram, bevor man dann wirklich auch richtig züchten kann. Jetzt ist natürlich die Frage auch, welchen Hengst nehme ich denn für meine Stute? Kann man sich da irgendwo eventuell Hilfe holen? Weil im Endeffekt man selber als eventuell Freizeitreiter hat zwar sicherlich Hengste, die man gerne favorisiert, die man schön findet, die vom Aussehen her passen. Worauf sollte ich denn achten, beziehungsweise wo kann ich mich informieren, welche Hengste eventuell zu meiner Stute passen könnte?
Ja, grundsätzlich, wie du gerade schon gesagt hast, habe ich ja häufig ein paar Favoriten, die mir persönlich ganz gut gefallen. Der Hengst sollte, wenn möglich, Schwächen der Stuten ausgleichen oder verbessern. Dazu gibt es ja häufig auch Bewertungssysteme der Hengste, wo ich sehen kann, was der Hengst bisher verbessert hat bei anderen Fohlen oder verschlechtert hat, wenn er schon mehrere Fohlenjahrgänge hatte. Und dann kann ich natürlich bei den Hengsthaltern mich immer informieren, mit denen telefonieren, mich dort auch beraten lassen. Und auch beim Zuchtverband ist das möglich, dass ich mir dort Beratung holen kann. Also das sind so die Schritte, die ich gehen würde. Also ich würde mir immer erst selbst ein Bild davon machen, was gefällt mir gut, und dann für die nähere Beratung mal einmal mit dem Hengsthalter telefonieren, wie der sein Pferd einschätzt, und daraus dann die Schlüsse ziehen, passt es zu meiner Stute oder nicht.
Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den du ja erwähnt hast, ist, dass man darauf achten sollte, auch wirklich, was die Hengste tendenziell verbessern, was die Stute eventuell jetzt nicht ganz so optimal vererben könnte. Ich denke, da ist es auch wirklich hilfreich, sich Hilfe von außen, von Freunden, von Bekannten, am besten auch von jemandem, der wirklich Ahnung von der Zucht hat, zu holen, dass derjenige vielleicht auch hilft, die eigene Stute einzuschätzen. Weil ich denke, häufig ist es auch so, gerade im Freizeitbereich, man ist einfach begeistert von seinem Pferd. Nicht ohne Grund würde man ja nachzüchten möchten. Und ich denke, da hilft es einfach, wenn man nochmal von außen eine zweite Meinung bekommt. Oder wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Also man ist ja nicht nur im Profibereich, sondern auch im Freizeitbereich häufig betriebsblind. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, mal einmal von außen auch das eigene Pferd bewerten zu lassen, wenn das noch nicht geschehen ist. Und wenn man im Umfeld einen Züchter kennt, der das schon länger macht, macht das auf jeden Fall Sinn, mit dem einmal zu sprechen, weil da das Vertrauen ja auch ein bisschen größer ist und der vielleicht von außen gesehen das Ganze ein bisschen neutraler bewerten kann, sowohl was die Stute angeht, als auch was nachher die Hengstwahl betrifft.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den jeder mitnehmen kann, dass es wirklich da nicht schadet, Hilfe von außen einzuholen. Jetzt ist es dann ja so, wir haben überlegt, was vererbt unsere Stute unter Umständen, was möchten wir gerne verbessern, welche Hengst passt dazu, und haben uns für einen Hengst entschieden. Wie wären denn jetzt so die nächsten Schritte? Bleibt die Stute zu Hause und wird künstlich besamt? Ist es tendenziell so, dass man zum Hengst hinfährt? Wie ist denn da so das Vorgehen in der Regel?
Ja, also in der Warmblutzucht ist es ja jetzt schon seit einigen Jahren so, dass vor allem auf die künstliche Besamung gesetzt wird häufig mit Frischsamen, der am gleichen Tag oder am Tag davor gewonnen wurde vor der Besamung, dann mit einem Verdünner versetzt wird, dadurch haltbar wird und dann zur Stute hingeschickt wird, oder wenn man die Hengststation in der Nähe hat, kann man den Samen auch dort abholen. Und dieser Samen wird dann vom Tierarzt oder von einem Besamungswart der Stute zugeführt. Also die Stute wird damit dann besamt. Den Natursprung haben wir im Warmblutbereich nur noch relativ selten. Dadurch haben wir auch ein vermindertes Verletzungsrisiko, denn beim Natursprung kann immer mal was passieren, sowohl der Stute als auch dem Hengst. Das haben wir bei der künstlichen Besamung soweit nicht. Was wichtig ist, ist, dass vorher mit dem Tierarzt geschaut wird, dass wir einen günstigen Zeitpunkt haben zur Besamung, also dass die Stute einen schönen großen Follikel hat und dass der auch kurz vor der Ovulation ist, also dass wir wirklich auf den passenden Zeitpunkt besamen und möglichst wenig Samen pro Rosse benötigen, also vielleicht nur ein- oder zweimal, sodass es dann auch zu einem guten Ergebnis kommt. Man kann das, wie gesagt, zu Hause machen, indem man den Tierarzt oder Besamungswart dann zu sich bestellt. Man kann die Stute aber auch zur Station bringen, zu einem Hengst dann direkt hin und die wird dort besamt, oder es gibt auch häufig die Möglichkeit, die Stuten zum Tierarzt hinzustellen, dass der Tierarzt halt selbst einen Stall hat, wo er das macht. Dort können die Stuten halt regelmäßig untersucht werden und dann auch, wie gesagt, passend besamt werden. Die Untersuchung an sich findet meist mit einem Ultraschallgerät statt. Es gibt auch noch einige Tierärzte, die das ohne machen, die das fühlen können, wie weich ist der Follikel oder wie groß ist der, und dadurch den passenden Zeitpunkt bestimmen können. Aber heutzutage machen die meisten das wirklich mit dem Ultraschallgerät. Die Stute steht dafür auch in einem Untersuchungsstand, sodass auch dem Tierarzt, der dahinter steht, nichts passieren kann.
Ja, ich denke, da ist auch wirklich mittlerweile viel auch an die Sicherheit gedacht, sowohl für die Tiere als auch für den Menschen im Umgang. Und ihr merkt, hier gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wo man einfach für sich selber schauen muss, wie ist es für mich am praktikabelsten, was kann ich bei mir in der Region vielleicht umsetzen. Aber bei allen Schritten ist der Tierarzt auf jeden Fall eine wichtige Komponente, mit der man sich in der Zeit, glaube ich, doch des Öfteren trifft auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn dann die Stute tragend ist? Möchtest du einmal kurz anreißen, was du fütterungstechnisch dann eigentlich beachtest? Ob du irgendwie was Spezielles beachtest, dass du sagst, okay, das ist wirklich wichtig, schon in der Phase der Trächtigkeit?
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt davor wählen, und zwar in der Phase der Besamung, weil hier ist es auch nicht ganz einfach, dass die Stuten wirklich immer aufnehmen. Daher können wir die auch schon während der Besamung oder circa 6 Wochen vorher optimal versorgen, dass der Follikel besser reift und auch die Gebärmutter aufnahmebereiter ist. Hierzu werden häufig Präparate mit Biotin zum Beispiel eingesetzt und mit vermehrt Proteinen und Aminosäuren. Wenn die Stute dann tragend ist, brauchen wir die ersten 8 Monate gar nicht so viel beachten. Da sollten wir die einfach ganz normal versorgen, also so, dass die gut dasteht, dass die ausreichend Mineralstoffe hat, aber auch nicht zu dick wird. In den letzten 3 Monaten der Trächtigkeit, also circa ab dem 8. Trächtigkeitsmonat, würde ich die Stute dann auf ein Zuchtfutter umstellen. Dabei ist halt zu beachten, dass reichlich Protein drin ist und auch ausreichend Mineralstoffe, da der Mineralstoff und gerade auch der Proteinbedarf in den letzten 3 Monaten stark ansteigt, weil sich das Fohlen da deutlich entwickelt und deutlich mehr entwickelt als die Monate davor. Und dann halt schauen, dass wir die Mengen bis zur Geburt langsam steigern, denn nach der Geburt muss die Stute ja auch viel Milch produzieren und der Energiebedarf steigt dann weiterhin, findet dann ungefähr am Ende des ersten Laktationsmonats seinen Höhepunkt. Also da ist der Energie- und Proteinbedarf der Stute wirklich am höchsten und sie braucht besonders viel und hochwertiges Futter. Und dann kann man halt auch schon anfangen, das Fohlen langsam beizufüttern, ungefähr mit 3 bis 4 Wochen. Hier sollte man auch darauf achten, dass genügend Mineralstoffe gegeben werden. Die sind besonders wichtig für die Gelenksentwicklung und Knochenentwicklung. Und dann muss man halt schauen, steht die Stute auf der Weide? Wie lange steht sie auf der Weide? Und danach würde ich halt dann auch die Mengen des Futters anpassen, bis halt hin zum Absetzen. Da muss dann wirklich geschaut werden, dass das Fohlen beim Absetzen schon genügend Futter frisst, damit es halt, wenn es von der Stute weg ist und keine Muttermilch mehr trinken kann, halt schon an sein Kraftfutter gewöhnt ist.
Man sollte also im Endeffekt ja wirklich schon während der Trächtigkeit oder zumindest auch Richtung Ende der Trächtigkeit über die Fütterung der Stute wirklich nachdenken, das Ganze im Blick haben und auch nach der Geburt wirklich auf die Versorgung des Fohlens achten, weil man damit einfach den Grundstein für das Fohlen legt und im Endeffekt damit ja auch versucht, ihm einen bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen und auch einfach ein langfristig gesundes Pferd zu fördern, würde ich sagen.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall so. Da zählen häufig schon die ersten Stunden nach der Geburt, wo wir darauf achten sollten, dass die Fohlen ausreichend Kolostrum aufnehmen, also die Milch, die erste Milch, die nennt man Kolostrum oder auch Biestmilch, weil das Fohlen wird ohne ein funktionierendes Immunsystem geboren und muss die Antikörper für dieses Immunsystem über dieses Kolostrum aufnehmen, sodass es da schon ganz wichtig ist, dass wirklich die Stute ausreichend Milch hat und das Fohlen rechtzeitig ans Laufen kommt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man direkt nach der Geburt im Kopf haben sollte, auch wenn es natürlich noch so schön ist, dass dann das Fohlen endlich da ist und man am liebsten wahrscheinlich möglichst direkt mit dem Knuddeln loslegen möchte, sollte man wirklich das Ganze im Hinterkopf halten, dass die Versorgung direkt nach der Geburt einfach mit am wichtigsten ist und vor allem für das Fohlen auch von unheimlicher Bedeutung ist. Und wenn ihr mehr zu dem Thema Fütterung von Zuchtpferden und Fohlen lernen möchtet, hören möchtet, guckt gerne auch einmal in unsere Webinare. Dort findet ihr ein Webinar zur Fütterung von Zuchtpferden. Ja, jetzt sind wir ja schon dabei angekommen, dass das Fohlen dann auf der Welt ist und man endlich dem Glück des eigenen Fohlens entgegenguckt. Wie ist es denn jetzt? Man hört ja immer, hier ist eine Fohlenschau, da fährt jemand vielleicht mit seinem Fohlen zur Fohlenschau. Ist das Zwang, dass ich mit meinem Fohlen zur Fohlenschau fahren muss? Was steht denn ansonsten jetzt so an, was ich beachten muss, wenn das Fohlen dann da ist?
Ja, also gezwungen ist da niemand zu. Ist natürlich schön, wenn man sein Fohlen zeigen möchte, vielleicht auch bewerten lassen möchte. Das kann man halt auf der Fohlenschau ganz gut machen lassen durch eine Kommission vom Verband, die dann auch sagt, das gefällt uns besonders gut oder das sollte vielleicht bei einer erneuten Anpaarung beachtet werden. Auf der Fohlenschau werden die Fohlen dann auch häufig gebrannt oder wurden früher gebrannt, heutzutage nur noch geschippt und eingetragen. Das kann man aber auch zu Hause machen lassen bei einem sogenannten Hoftermin, dass dann von dem jeweiligen Zuchtverband jemand vorbeikommt, das Fohlen einmal zeichnet für das Papier später und dann auch den Chip einsetzt. Dazu fällt häufig eine Anfahrtsgebühr an, aber grundsätzlich muss man selber entscheiden, was möchte ich, kann ich die Stute gut verladen oder lasse ich lieber jemanden nach Hause kommen, will ich das Fohlen vielleicht verkaufen, dann kann man auf der Fohlenschau natürlich auch auf Kunden treffen oder die Verbände bieten heutzutage auch sogenannte Videotermine an für die Auktion, wo man hinfahren kann, sein Fohlen vorstellen kann und dann wird es dort auch direkt gefilmt, sodass eventuell ein Video zustande kommt und Bildmaterial für die spätere Auktion. Aber da ist man, wie gesagt, relativ frei in seinen Entscheidungen. Man muss halt einmal überlegen, was möchte ich machen, das Fohlen behalten oder verkaufen und ja, wie gut vor allem das Verladen dann nachher klappt mit Stute und Fohlen.
Ja, also ich denke, wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, dass man es nicht muss, auch wenn es vielleicht viele im Umfeld machen, wenn man sagt, man möchte diesen Stress vielleicht sich selber oder den Pferden nicht antun, ist es kein Muss. Man kann im Endeffekt ja diese Eintragung auch, wie du gesagt hast, zu Hause machen. Wie ist das denn, was steht im Endeffekt, wenn ich jetzt das Fohlen habe, als nächstes an, so in Sachen, ja, was heißt Termine fürs Pferd, aber an weiteren eventuell ja, Bewertungsstufen, Selektionen, vielleicht auch gerade so im Hinblick, wenn ich unter Umständen weiterzüchten möchte mit meinem Pferd?
Ja, also die nächsten, ich sag mal, 2 Jahre steht erstmal nicht ganz so viel an. Da steht das gesunde Wachsen und sich entwickeln im Vordergrund. Dann muss ich halt schauen, ist es ein Hengst oder eine Stute? Einen Hengst kann ich halt ab 2,5-jährig vorbereiten oder vorbereiten lassen für die Körung. Hier sollte aber im Vordergrund stehen oder sollte das Pferd schon herausragend sein, also in seinem Typ und seinen Grundgangarten, damit sich dieser Schritt lohnt. Anders bei einer Stute, diese werden häufig 3-jährig erst vorgestellt zur Stutbucheintragung an der Hand, damit sie halt gedeckt werden können. Man kann auch den Schritt gehen, dass die Stuten geprüft werden in einer Stutenleistungsprüfung. Diese Stutenleistungsprüfung findet unter dem Sattel statt. Da werden auch wieder die Grundgangarten und die Rittigkeit bewertet und auch das Freispringen. Die Stuten können anschließend eine Prämie erhalten. Zum einen ist das die Verbandsprämie und zum anderen die Staatsprämie. Und die besten Stuten aus jedem Jahr kommen dann auch auf eine Zuchtschau, wo halt dann nochmal eine Prämierung stattfindet. Das sind so die Wege, die die Pferde gehen können. Aber auch da ist es halt ganz unterschiedlich, was möchte ich mit dem Pferd später machen. Möchte ich es für mich selber nutzen als Reitpferd, dann muss ich diese Wege nicht unbedingt gehen. Möchte ich es in der Zucht einsetzen, dann macht es durchaus Sinn, gerade bei den Stuten eine Prüfung zu machen, um einfach schon mal zu sehen, wie lassen die sich reiten, geben die eventuell auch die Rittigkeit später an die Nachkommen weiter, dass die wirklich auch schon einmal geprüft sind und auch schon einmal in der Hand waren, also ausgebildet sind. Dann habe ich es mit dem Fohlen später deutlich einfacher, wenn ich da mal dran muss und die Stute kennt das, dass sie angefasst wird und so. Dann ist es auch ungefährlicher für mich, wenn ich halt wirklich mal ja, mit dem Fohlen irgendwas machen muss, weil es verletzt ist oder eine Wurmkur geben muss oder dergleichen. Wenn ich einen Hengst habe, dann ist es ja häufig so, dass der, wenn er zur Körung geht, halt später zum Verkauf steht. Denn die wenigsten Hengste bleiben bei einem normalen Hobby- oder Freizeitreiter zu Hause im Stall, da es ja häufig sehr schwierig ist, Hengst und Stute zusammenzuhalten. Die werden dann doch eher mal gelegt und werden Wallach. Diese würde ich dann in Ruhe reifen lassen und dann mit viel Ruhe und Geduld irgendwann anreiten und dann halt dem sportlichen Zweck zuführen.
Ja, ich denke, hier ist dann wirklich gefragt, was sind so meine Ziele mit dem Fohlen? Was habe ich für Ambitionen? Und auch im Endeffekt, was brauche ich eventuell für mich, für meinen Weg mit dem Fohlen? Ich denke, das ist da wirklich wichtig, sich das Ganze früh zu überlegen, um zu gucken, an welchen Prüfungen möchte ich mit meinem Fohlen teilnehmen, muss ich mit meinem Fohlen teilnehmen und auch wirklich, was habe ich damit vor. Ich denke, da empfiehlt sich wirklich eine reifliche Überlegung, um unnötigen Stress für sich und das Pferd zu ersparen. Ja, ich denke, jetzt haben wir euch ja einmal so ein bisschen den Weg von, ich habe eine Stute und möchte Zucht, züchten, bis hin zu einem Fohlen, was dann unter Umständen auch in Richtung Leistungsprüfung sich orientiert hat, einmal dargestellt. Ich hoffe, wir haben euch damit einen guten Einblick vermitteln können und konnten euch ja einen Überblick geben. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir konnten einige Fragen beantworten und haben eventuell euer Interesse an der Pferdezucht ein bisschen geweckt. Schaut gerne auch bei unserem Instagram-Account vorbei und bei Facebook und werft natürlich auch sehr gerne einen Blick in unsere Webinare. An dich, Daniela, vielen, vielen Dank, dass du als Gast bei uns im Podcast warst und uns ein bisschen mitgenommen hast in die Pferdezucht.
Ja, sehr gerne und vielleicht sieht oder hört man sich ja noch ein anderes Mal wieder.
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und dir, Daniela, auch noch viel Glück in der Pferdezucht.
Dankeschön.